Van Van Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.
Hallo lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute nicht aus Hamburg, sondern aus dem Ruhrgebiet, aus Dienstlaken, am 19. Dezember 2020. Und zu Gast ist natürlich wieder der Softspoken Bob Sala. Hallo Bob, mein Lieber. Lange nicht gehört.
Bonjour. Ja, wir hatten eine kleine Pause da drin.
Ja, absolut. Ehrlich gesagt ist es so, ich fühle mich immer noch von Raw unter Druck gesetzt, so dass ich noch nicht so aus der eigenen Begeisterung heraus so denke, boah, das muss ich den Leuten jetzt erzählen und jetzt irgendwas anderes. Ich leide immer noch unter Raw, was eigentlich nie hätte passieren sollen, was aber jetzt der Fall ist. Und ich bin auch noch total angeschlagen. Henrik ist nämlich krank und das ist total komisch, wir haben uns gegen die Grippe impfen lassen. Ich habe nichts gemerkt und Henrik ist einfach krank geworden. So, und dann dachten wir, damit hätte sich jetzt die Sache auch erledigt und sie hätte es aus ihrem System. Aber 3 Tage später oder eine Woche später ist sie dann krank geworden. Und ja, und jetzt haben wir mich angesteckt, glaube ich. Und wir sind jetzt hier bei meiner Familie in Dienstlaken, bei der Restfamilie, die nicht gestorben ist. Und und wir beide treffen uns mal wieder, weil das kann ja nicht sein, dass mich Roy jetzt so unter Druck setzt. Und du ja noch in der letzten Folge, Ende der letzten Folge gesagt hast, Alter, wir müssen noch über Filme oder Regisseure, über so, generell hatten wir, glaube ich, irgendwann mal vor, immer alle in allen Bereichen so die Favorites auszugraben. Mhm. Und du dir Film und Regisseur und so gewünscht hast, würde ich ja sagen, ich halte mich mit meiner Zunase ein bisschen zurück und du kannst, ich feuere dich an.
Ich dachte,
lass uns ruhig. Nein, wir machen das auf jeden Fall. Ich meinte, was ich nur meine, ist so, ich bin gar nicht so, one-track-minded, so, dass ich so, ich habe keine Agenda, die ich durchbringen will. Ich würde alles, was du jetzt auf den Tisch bringst, diskutiere ich liebend gern mit dir.
Okay, also ich habe mir ein paar von meinen Lieblingsregisseuren einfach aufgeschrieben.
Ja.
Und ich dachte, wir machen so die Top 5 oder sowas von uns beiden und gehen einfach mal durch und nennen pro Regisseur vielleicht mal einen Film, den man auch sich vielleicht in der Weihnachtszeit zu Gemüte führen könnte. Dass wir so eine schöne, geile Filmliste haben,
ja,
die du bei dir auch noch hochladen kannst und ich bei mir, die Sinn ergibt.
Ja, also auf jeden Fall, lass uns das gerne mal versuchen. Ich habe da bestimmt nachher noch eine Meinung zu und ich weiß, dass ich in 2 Wochen, das ist ja das, nenne ich es denn, Jack of all Trades Phänomen, dass ich ja Phasen habe, in denen ich von Wes Anderson alles habe und nichts anderes gucke und auch gar keinen anderen Regisseur ertrage, weil ich dann nur das toll finde und 4 Monate später kann ich mir keinen Film davon angucken und ertrage es nicht und deshalb ist es immer ein kleiner Zeitstempel. Und da bin ich sehr gespannt, weil wenn wir den jetzt festhalten sollten, dann weiß ich, was ich kurz vor Weihnachten 2022 gut fand. Aber das kann wahrscheinlich niemals für das ganze Jahr stehen, wahrscheinlich.
Ja, und bei mir ist es auch, ist genauso wie bei den anderen Sachen mit den Büchern oder so. Wenn wir jetzt eine Top 5 machen, dann wäre die nächste Woche komplett umgedreht und es wären andere 5.
Ja, lustig.
Vielleicht 4 wären ausgetauscht.
Gut, Bob, ja, von mir aus kannst du gerne mal anfangen mit allem, was du planst.
Ja, mit allem, was ich plane. Ich würde starten gerne mit einem Maler. Und zwar mit Julian Schnabel. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt.
Ja, klar.
Okay, warum frage ich? Ein Maler, der auch Filme gemacht hat, der, glaube ich, ein sehr arroganter Fatzke ist. Ich habe das Letzte, was ich von ihm im Kino gesehen habe, war eine Dokumentation über ihn, die eine riesige, ekelhafte Lobhudelei war. an sich selbst. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Die habe ich gesehen, ja. Also ich habe die im Kino gesehen, die habe ich jetzt ganz normal bei Amazon Prime gesehen und ich fand die ganz, ich fand die nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe aber mit Julian Schnabel auch nicht so ein Problem. Mhm. Weil ich finde, vielleicht ist es so, dass wenn jemand kleine Bilder malen würde und eine große Klappe hat, fände ich es komischer, als wenn jemand so massive Sachen malt und eine große Fresse hat. Ich finde so, das passt so zusammen. Das ist so ein
das passte für mich auch zusammen, vielleicht. Aber in der Doku kamen einfach alle seine Gönner zu Wort und haben sich die ganze Zeit nur in ihrem Lob überschlagen und dann wurde es mir irgendwann übel. Deswegen bin ich da aus dem Kino raus und dachte, na okay, so ein Propagandafilm über ihn, den er noch mitfinanziert hat wahrscheinlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Fan seiner Filme, zumindest zwei seiner Filme sind große, große Lieblingsfilme von mir. Und der eine Film heißt Before Night Falls und der andere Film heißt Schmetterling und Taucherglocke. Mhm. Und Before Night Falls ist ein Film über einen Schriftsteller, einen kubanischen Schriftsteller, Reinaldo Arenas, womit wir wieder bei unseren anderen Themen wären.
Ja.
Und es ist der Versuch, einen Poeten und Poesie aus der Sicht dieses Malers mit Bildern umzusetzen. Und das ist eine Biografie im Grunde dieses kubanischen Autors, aber natürlich auch der Versuch, irgendwie diese Poesie und seine Sprache auch irgendwie visuell greifbar zu machen. Und das gelingt ihm, finde ich, ziemlich, ziemlich gut. Reinaldo Arenas ist damals zu Zeiten, als Castro an die Macht kam, dort auf Kuba, Schriftsteller gewesen, homosexuell und deswegen auch von Castro verfolgt und auch in so Konzentrationslager gepackt und Isla de la Juventud und wie das alles hieß. Und musste teilweise seine Bücher 5-mal schreiben, weil ihm immer wieder das Manuskript von der Polizei abgenommen wurde. Und er das aus dem Gefängnis hat rausschmuggeln lassen, was er da geschrieben hat. Der ist dann irgendwann, durfte er fliehen, irgendwie 1980 gab es ja mal so eine Möglichkeit für Dissidenten und Homosexuelle und so, das Land zu verlassen, es sei denn, du bist halt irgendwie politisch strafverfolgt. Und da hat er sich irgendwie mit dazu gemogelt und besonders homosexuell getan. Weil es irgendwie da wirklich auch so eine Test-Council am Hafen gab, so irgendwie, bist du wirklich schwul, beweis dich mal. Ist dann nach Amerika und er war vorher wirklich ein Schreiber so im politischen Gegensatz zu Castro und wurde auch im Ausland veröffentlicht, während er nicht in Kuba veröffentlicht wurde und hat auch Preise gewonnen in Frankreich, also weltweit renommierte Literaturpreise. Ist dann nach New York rüber, ist nach Amerika rüber, ist nach New York gegangen und als er dann nicht mehr vor Ort war und nicht mehr irgendwie dieser politische Schreiber unter Castro, wollte keiner mehr was mit ihm zu tun haben. Er hat dann auch irgendwie AIDS bekommen und hat er sich irgendwann selbst umgebracht, hat auch keine Krankenversicherung mehr gehabt. Er hat noch irgendwie 1-2 Bücher veröffentlicht, aber die wollte keiner mehr lesen, ist vereinsamt in New York, dann in so einer Wohnung umgekommen. Das ist so die grobe Geschichte dieses Lebens und es ist grandios umgesetzt. Man muss den als DVD bestellen im Netz. Es gibt leider keinen Stream. Falls da jemand einen hat, bitte, bitte mir sagen. Das würde ich gerne mal bei mir auch in die Story pocken.
Es gibt keinen deutschen Titel, ne? Weil ich weiß, dass uns viele Leute zuhören, die sich lieber einen Arm abkauen, statt einen Film auf Englisch zu gucken.
Ja, der ist deutsch. Also Before Night Falls ist deutsch synchronisiert und ist die Hauptrolle spielt Javier Bardem. Das war seine große Breakthrough-Rolle damals, 2000.
Ach, wir reden von einem Biopic. Wir reden nicht von einer Dokumentation.
Nee, wir reden von einem Biopic. Es ist wirklich
Ich war im Kopf bei einer Dokumentation.
Ja, es ist auch ein bisschen dokumentarisch. Also es ist das kann man jetzt nicht sagen. Es ist ein Biopic. Es ist wirklich ein klassisches Biopic, fängt in der Kindheit an, endet beim Tod. Und es ist fabelhaft. Es ist wirklich wunderschön, die Musik, die Bilder, auch das andere Kuba zu sehen, was fern von dieser romantisierten Vorstellung von Che Guevara und Castro existiert hat, mit der ganzen Verfolgung, dem Tod, dem Elend dieser Menschen dort. Ist ein wunderschöner Film. Der andere Film ist Schmetterling und Taucherglocke. Da geht es um einen französischen Redakteur. Ich weiß nicht mehr, welche Modezeitschrift er
L. L.
Von der L, ja. Und dem passiert ein Unfall, ein Autounfall, und er wacht dann auf und leidet unter dem sogenannten Locked-In-Syndrom. Das heißt, er kann alles wahrnehmen, er kann ein Auge noch öffnen, er sieht alles um sich herum, er hat auch einen ganz normalen inneren Gedankenstrom und eine innere Rede, die er mit sich hat, aber er kann, sein Körper funktioniert sonst komplett nicht mehr. Er ist also gefangen in seinem eigenen Körper. Und im Grunde versucht er das kameratechnisch aus der Perspektive dieses Redakteurs zu machen. Das heißt, man guckt die ganze Zeit aus seinem Auge heraus und sieht diese Menschen in dem Krankenhaus vor sich, vor ihm auftreten, diese Menschen aus seiner Ex-Frau, Freunde von ihm, die Kinder. Und man sieht, wie er sich versucht, wieder ins Leben zu kämpfen, und er lernt dann quasi mit so einer Form von Morsecode, mit Blinzeln, wieder zu schreiben, indem er der Krankenschwester unterschiedliche Blinzelabfolgen diktiert, die daraus Buchstaben machen kann, und daraus wurde dann eine Memoir, eine Autobiografie von ihm, auf der dieser Film auch basiert. Und das ist ein bisschen weird, und es ist auch irgendwie ein bisschen drüber und ein bisschen zu gewollt manchmal natürlich, aber er bleibt einfach bei diesem Prinzip, auch diese Perspektive weiterzunehmen, und dadurch ist es auch so ein spannendes Experiment, finde ich. Und der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch die Figuren, wie die eingeführt werden, was das bedeutet. Man sitzt oder man liegt mit ihm in diesem Bett und möchte fliehen. Ja. Das wär für mich mal der erste Tipp. Julian Schnabel, Before Night Falls, muss man als DVD bestellen. Gibt es aber auf Deutsch. Findet man auf den gängigen Plattform, wo man sich sowas bestellen kann, auch für irgendwie einen Fünfer oder so. Ich habe mir eine bestellt. Und dann Schmetterling und Taucherglocke, den müsste es eigentlich auch zu Stream geben. Der ist von 2005, glaube ich, oder so.
Ja, finde ich jetzt, wäre nichts für Weihnachten, also weil ich finde es, also sowieso, ich kann ihn nicht gucken, und es ist auch überhaupt nicht meine Art von das ist bei der Literatur ja genauso. Also ich find's grausam, und ich find's vor allen Dingen auch so, das ist sowieso jemand, der echt kaum noch Schmerz in seinem Leben hat, Schmerz schreibt. Also nichts da, weißt du, das ist ja sowas, ich habe einmal angefangen und einmal habe ich ein Stück in der Mitte geguckt, und es ist so,
du meinst jetzt Schmetterling und Taucherglocke?
Genau, und das versaut mir nicht nur den Abend, es versaut mir eher so die Woche. Und so, da habe ich nicht, also ich finde es auf jeden Fall gut, und vor allen Dingen für Leute, die jetzt sagen, wo man nur Gutzeiten, Schlechtzeiten gucken, das andere Ecke des Spektrums zu sehen, und dass man durchaus das Kunst im Film gibt. Aber zu Weihnachten mit der Familie, weiß ich nicht.
Ach so, mir geht es jetzt nicht darum, wenn ich an Weihnachten denke, denke ich an die Momente, wo man sich selber verkriecht und vielleicht nicht bei der Familie ist, sondern einfach auch Urlaub hat, alleine.
Ja,
und so.
Ja.
Ich glaube, ich gehe gerade durch meine Liste so mal durch. Ein, zwei Filme kommen, auch die lighthearted sind, aber ich glaube, die meisten Sachen, die ich hier stehen habe, sind schon auch etwas für schöne Whisky-Abende, nachdem die Verwandtschaft weg ist.
Ja, also wenn du eine Liste hast, ich habe natürlich keine, hab ja jetzt gerade von dem Thema erfahren, deshalb wäre es, kann ich wahrscheinlich auch nicht, kann ich jetzt nicht kontern. Also wir können von Lieblingsregisseuren reden, aber ich müsste mir ja überlegen, ich kann es auch spontan versuchen, aber ich glaube, da müsste man sich ja Gedanken machen. Und das ist nichts, was ich so, ja, ich glaube, ja, da kann ich immer so ein bisschen was einstreuen, aber ich habe jetzt keine, da hätten wir vorher, also viel früher drüber sprechen müssen, dass ich dann auch so eine Liste, also ist es ja überhaupt nicht schlimm, ich habe keine, aber hätte ich
natürlich
eine,
hätte,
ja, meinst du im Kopf? Mein Kopf funktioniert möglicherweise nicht so wie deiner. Der ist immer so, deshalb mache ich ja auch den ganzen Tag, ich mache ja morgens, wenn ich aufwache, mache ich eine riesige Liste, und die Liste mache ich nochmal mittags, und die Liste mache ich nochmal nachmittags und nochmal abends. Und wir leben quasi so ein bisschen nach dieser Liste, weil ich keine 2 Stunden das, was ich an diesem Tag vorhabe, sagen wir mal die 30 oder 40 Aufgaben, die kann ich nicht behalten, weil ich das Gefühl habe, dass ich in mein RAM, mein Arbeitsspeicher, den muss ich immer frei machen, weil der muss die ganze Zeit auf diesen ganzen Problemen und an Lösungsvorschlägen und Sachen so rumdenken. Und da kann ich mich immer total gut daran halten, mal was so abzuticken. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass mein Kopf einigermaßen nicht schnell zugriffsbereit ist für sowas. Aber wir versuchen das einfach mal. Wie hat sie das denn gedacht? Sollen wir, möchtest du erst deine Regisseure durchgehen oder sollen wir abwechselnd einen Regisseur sagen?
Ich habe keine Vorstellung gehabt, aber abwechselnd finde ich jetzt nicht schlecht.
Also ja gut. Du hattest also, genau, pass auf, lass uns nochmal zusammenfassen für alle, also Julian Schnabel als Regisseur wäre quasi eine Empfehlung von dir, der ja eigentlich bildender Künstler ist und das eigentlich so dieses Megalomania 80er Jahre Kunstszene so, eine der großen schillernden Figuren aus der Zeit, wo also mehr nicht nur Bob Sala denkt, dass der Typ, die ein riesiges Ego hat, die größte Fresse aller Zeiten und sich für teilweise bestimmt in der Zeit auch mit der Hilfe von aufputschenden Drogen für den allergrößten der Welt hielt. Und ich glaube, es seiner Familie das auch hat spüren lassen, denn ich glaube, dass sein Sohn, der guckt immer ähnlich, als sei er was Besseres.
Oh ja, und den kann ich zum Beispiel gar nicht sehen. Sich mir die Nackenhaare hoch.
Ja, könnten Leute sagen, dass wir da beide sehr oberflächlich ticken in dem Moment, aber es ist ja ein Trigger. Also wir können ja nichts machen. Wir gucken den an und sagen, du bist mir komisch. Du bist mir ein bisschen drüber.
Wie heißt der nochmal?
Vito.
Vito. Vito Schnabel.
Der Ex von Heidi Klum.
Genau.
Ja. Und geiler Typ. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich auch aus so einer anderen künstlerischen Ecke komme. Aber ich hatte ja Wes Anderson schon gesagt, um die Leute auch nicht zu verwirren, würde ich jetzt bei meinem ersten Regisseur bei Wes Anderson bleiben.
Gerne.
Und Wes Anderson, den ist für mich absolute Kunst. Also da trennt sich da trennt sich das auch gar nicht. Und das Lustige an der ganzen Sache, an der wie die Szene, also die ganze Filmszene und Hollywood, die ja Wes Anderson betrachtet, ist ja genau dieser Punkt. Der Chef von, ich glaube, das ist Fox, oder? Sind 20th Century Fox ist, glaube ich, sein. Nee. Oder? Ich ehrlich gesagt, pass auf, ich weiß auch nicht, wer der Vertrieb hier in Deutschland ist. Auf jeden Fall ist es so, dass die Studiobosse schon nochmal gesagt haben, nach einem Interview, als klar wurde, dass sein sechster Streifen, der fünfte, bin mir nicht ganz sicher, Grand Hotel Budapest, dass der das Budget leicht sprengen wird und würde. Und das Geld einfach nicht reinholt, denn auch wenn wir hier in unserer kleinen, in der Kunstszene, ja, unter uns Interessierten, jeder, den ich kenne, Wes Anderson vergöttert und liebt, ist es so, dass die großen Cineplex in Texas, in Texas auch, weil er aus Texas kommt, aber sagen wir mal, der große Cineplex in Alabama spielt keine Wes Anderson-Filme und es geht wirklich, viele große graue Flecken auf diesem Planeten werden nicht mit Wes Anderson bespielt und deshalb kommt das Geld nicht rein. Und der Studiochef selbst hat gesagt, nee, Leute, ein Wes Anderson ist nicht da, damit das Studio Geld verdient, der ist da, damit wir angeben können, damit wir sagen können, wir verstehen Kunst. Und er hat gesagt, wir sind froh, dass wir Wes Anderson haben und Wes Anderson darf machen, was er will, aber das ist quasi unsere kulturelle, unser Ausflug und unsere, alles was das visuell Schöne angeht. Und da vertrauen wir den Menschen auch und wenn wir da keinen Cent einfahren, dann ist uns das egal. Das ist das, was wir, den Preis, den wir gerne dafür zahlen. So, und deshalb ist der Mann natürlich irgendwie in allen Formen der Kunst angekommen. Alle Schauspieler möchten mit Wes Anderson arbeiten. Und die, lustigerweise, Symmetrie macht ja viele, kann ja viele Menschen verrückt machen.
Ja.
aber ich habe noch niemanden erlebt, der die Symmetrie von Wes Anderson nicht wunderschön findet. Wahrscheinlich, weil sie auch immer gebrochen ist und weil sie... Ja, und für mich, glaube ich, was ich noch an Wes Anderson so wahnsinnig abgöttisch liebe, ist, dass er, abgesehen davon, dass er diese Poesie, die ich mag, versteht, dass der Person, die ich mag, in irgendeiner Form immer so ein bisschen kulturell gebildet, sehr softspoken, liebe, nette Menschen, die eher so im Inneren leiden und immer große Emotionen nach außen tragen, die Charaktere hatte er so, und die, da wächst mir einfach jeder ans Herz. Du kannst jede Figur rauspicken, aus egal welchem Wes Anderson-Film, und ich würde sagen, mit dem ziehe ich in eine WG, egal wie bekloppt er ist. Und deshalb wäre...
Ich liebe vor allen Dingen auch den Pace und die Dialoge. Also dieses, dass ich eigentlich im Grunde, ich versuche es immer in Originalsprache zu gucken.
Ja.
Und French Dispatch, da habe ich wirklich 2 Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt, und ich glaube, ich habe immer noch nur 80% des Dialoges wirklich aufgenommen, bewusst, weil es so viel und so krass ist.
Aber das ist sehr lustig, weil French Dispatch war mein erster Bruch. Ich habe, also zu Hause in der Casa Bernschneider Rieke, genauso, wir lieben vor allen Dingen auch nicht nur immer das Setting. Der Mann versteht sehr viel von guten Anzügen und von schönen Klamotten. Und wir gucken, wir könnten die einfach so im Hintergrund laufen lassen, genau wie The Crown, die wir wahrscheinlich auch schon zum dritten Mal irgendwie einen Rerun gemacht haben, einfach nur der Anzüge wegen, der Klamotten. Und die ich habe den Faden verloren. Was hast du gerade gesagt?
Du warst, French Dispatch war bei dir.
Genau, entschuldige bitte. So, und gerade weil wir wieder in so einem Ding drin waren und ich ja auch ein Drehbuch beendet hatte, was ja einfach absolut Wes Anderson ist, war das so, dass wir alles nochmal oder 2 oder 3 Mal geguckt haben. Und es gab, bis auf Bottle Rocket, gab es keinen Film. Keinen Film, der mich irgendwie gestört hat oder wo ich gesagt habe, das kann er besser, das kann er in dem irgendwie anders. Das war wirklich so, dass jeder Film in meinen Augen für sich steht, und ich habe dann auch, ich gucke mal ganz kurz, während ich hier vor mich hin stottere, ob ich das nicht hier auf diese, in meine Notizen geschrieben habe, weil ich habe immer so... Jemand hat mal gefragt, sag mal, Ben, ich möchte mit Wes Anderson anfangen, kannst du mir was empfehlen?
Genau, das wäre auch meine Frage an dich gewesen, dass wir so eine schöne Liste machen.
Ja, und ich habe nämlich in einem Satz jeden Film so zusammengefasst, dass er sich dann was aussuchen konnte.
Oh, nett.
Und pass auf, jetzt, das kann sich nur um Sekunden handeln. Aber ich gucke mal eben ganz kurz hier rein. Ich versuche mal Folgendes. Ich versuche zu suchen und gleichzeitig weiterzureden. Also, ich wollte wahrscheinlich noch irgendwas Schönes über Wes Anderson sagen. Aber, nee, genau, der Bruch. Also, wir haben dann alles nochmal gesehen, und ich habe... ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich gehört habe, also ich wusste schon ziemlich früh, weil ich auch dem Kameramann folge und auch noch in der Cinematographer was über ihn gelesen hatte, wusste ich, dass die schon unterwegs sind und an French Dispatch arbeiten. Das war noch, bevor die Timothée Chalamet Beatlemania losging und jeder irgendwie nur noch auf ihn geachtet hat. Wusste ich schon, die drehen diesen Film, und wir waren, ich konnte Tag und Nacht, so wie jetzt zum Beispiel mit dem Bret Easton Ellis, ich konnte Tag und Nacht an nichts anderes denken. Ja, und da haben wir dann nochmal alle Filme geguckt, und ich habe mir für jeden Film, habe ich mir was aufgeschrieben, warum ich den so wunderschön und so toll finde, und das suche ich auch, werde ich auch im Hintergrund nochmal weitersuchen. Aber die Vorfreude vor French Dispatch war riesig. Zum einen, weil das, was du ja auch, was uns ja auch verbindet, dass er über Autoren schreibt, dass er über Reporter schreibt, dass er in einer Zeit, an einem Ort, in einem Land, also da passt einfach so eigentlich auf dem Papier passt alles zusammen. So vollkommen wundervoll. Und ich weiß nicht, was es war. Ich bin zum ersten Mal aus dem Kino gekommen und dachte, Alter, was war das denn jetzt? Und ich habe mir an dem Abend auch viele Gedanken gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass French Dispatch vielleicht wegen diesen fünf einzelnen Geschichten nicht so kohärent ist, nicht so, irgendwas passt nicht so hundertprozentig zusammen. War es vielleicht das? Ich weiß es nicht. Also ist möglich. Er erschien mir irgendwie nicht aus einem Guss und er hatte auch eine. Mir gefielen diese Musical-Szenen nicht sonderlich und der hatte so eine Schwere, die normalerweise bei Wes Anderson sofort mit seinem Humor so konterkariert wird. Und da blieb die Schwere so so nichts. Und auch die ganze Kunstarie mit Benicio del Toro, ne, keine Ahnung, das war es nicht. Ich kann
die fand ich grandios. Ja, ja. Das ist vielleicht sogar mein die und die mit Jeffrey Wright heißt er, glaube ich, ne? Der schwarze Journalist mit geilen Anzügen. Die beiden sind, glaube ich, meine Favorites sogar.
Das war dein, okay. Achso, warte mal, weißt du was? Ich kann hier suchen. Ich suche mal nochmal weiter, während du
Ich mochte French Dispatch sehr. Und Wes Anderson habe ich hier auch, der kommt hier bloß bei mir irgendwo auf Platz 7 oder 8 auf meiner Liste. Weil ich auch irgendwie damit gerechnet habe, dass du ihn reinwirfst. Weil ich ja auch deiner Story folge und da sehr von ausgegangen bin. Aber ja. Wes Anderson, ja. Welchen würdest du denn ganz spontan auf die Liste packen? So, also was wäre das? Was man als Einstieg gucken muss. Was muss man gesehen haben? Wenn man, sagen wir mal, es ist jemand, der guckt Wes Anderson und sagt, das ist totale Scheiße, ich gucke das nie wieder. Welchen Film muss er gesehen haben, um sich dieses Urteil zu bilden?
Du meinst ein positives Urteil zu bilden?
Ja, damit es gerechtfertigt ist. Also du sagst ja, an French Dispatch darf man ihn nicht beurteilen, weil das ein Bruch ist. An welchem dürfte man ihn denn beurteilen?
Also, ich überlege gerade, welcher denn am zugänglichsten ist. Ich glaube, sogar am zugänglichsten wäre fast Grand Hotel Budapest.
Ja,
würde ich fast sagen. Aber ich würde, also Darjeeling Express, Darjeeling Limited war lange, lange Zeit mein absoluter Liebling. Ich glaube, da steckt auch, der wird auch immer so ein bisschen mein Favorit bleiben.
Wie fandest du Moonrise Kingdom?
War wundervoll. Aber Moonrise Kingdom zum Beispiel habe ich aus einem anderen Grund fast geguckt, weil Moonrise Kingdom hat der Mann, also was ich ja auch sehr liebe, ne? Wes Anderson hat noch nie einen Film digital gedreht. Aber er hat Moonrise Kingdom auf 16mm gedreht. Und ich wollte unbedingt sehen, wie es aussieht, wenn jemand auf 16mm einen Film dreht. Und ehrlich gesagt, es ist ganz oft so, dass mir Kinder als Hauptdarsteller auf den Sack gehen, weil ich manchmal mit Kinderproblemen die Größe habe, mit Kinderproblemen was anfangen zu können, manchmal nicht. Und deshalb hatte der Film auch mal wieder so Zeiten, wo ich gesagt habe, oh nee, irgendwie ist Moonrise Kingdom gerade nicht der richtige für mich. Aber jemand, der hier zuhört und Wes Anderson nicht kennt, Moonrise Kingdom ist der absolute Wahnsinn. Die Tiefseetaucher, The Life Aquatic, ist ein rein farblich, ein wunderschönes Geschenk. Der schönste Soundtrack mit portugiesischen Songs von David Bowie. Ich glaube, Seu Jorge spielt das auf der Gitarre die ganze Zeit, ne, im Film. Royal Tenenbaums ist lustiger, kann, finde ich, auch fast ein Film nicht sein. Der hat noch so viel Slapstick, der dann erst wieder, finde ich, in Grand Hotel Budapest, Grand Budapest Hotel auftaucht. Mhm. Deshalb gibt es eigentlich bis auf Bottle Rocket nichts für mich. Ich finde alles super. Ich kann es verstehen, wenn Leute zum Beispiel keine Animation, kein Comic mögen. Und dann The Fantastic Mr. Fox und Isle of Dogs rausfällt. Mhm. Und da muss ich auch noch mal sagen, weißt du, dass ich den Sprachwitz von Isle of Dogs nicht verstanden habe? Erst 2 Jahre später. Also, wenn ihr Leute, die jetzt hier zuhört, wenn ihr jemand zuhört, der könnte ja denken, ich sage I love dogs. Ich sage aber nicht I love dogs, ich sage I love dogs, was sich genauso anhört, aber Insel der Hunde heißt. Nur wenn man es hört und nicht liest, dann ist es natürlich, ich liebe Hunde. Hm. Und das ist mir erst 2 Jahre später, als ich es aufgeschrieben habe und am Telefon halt jemand vorgelesen hatte und der I love dogs verstanden hatte, da dachte ich mir, ach du kleiner, kluger Kerl. Ja, fand ich sehr schön. Aber trotzdem.
Welchen nehmen wir jetzt auf die Liste, Monsieur? Ich muss dich zurückführen.
Haben wir noch nicht gemacht. Auf die Liste. Nee, komm, dann lass uns doch ganz am Anfang anfangen. Ich würde sagen, Royal Tenenbaums.
Okay, super. Da bin ich sehr einverstanden mit. Und ich habe einen, der hier gar nicht in meiner Top 3 ist, den ich eher so ein bisschen weiter hinten hatte, aber zu dem können wir gerade ganz gut rüberspringen. Ja. Der gute Jim Jarmusch. Der, bei dem gehe ich jetzt mal, wir haben eben über Moonrise Kingdom gespielt. Da sind die beiden Hauptrollen zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, die gemeinsam durchbrennen und so Boy Scout-mäßig in den Wald gehen mit Beef Jerky und einem tragbaren Plattenspieler. Und die beiden tauchen auf in einem Film von Jim Jarmusch. So quasi als Tip to the Head von Jarmusch an Anderson. Die beiden sitzen nämlich ein paar Jahre später, schon so leicht aus der Pubertät raus, im Vergleich zu dem Moonrise Kingdom Film, sitzen sie im Bus eines Busfahrers, der die Hauptrolle im Film Patterson spielt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit Adam Driver.
Ja.
Der, also. Den würde ich jetzt mal rausnehmen, den Film, weil man kann bei Jim Jarmusch natürlich auch beliebig andere wählen. Ghost Dog, Permanent Vacation, Broken Flowers. Ich mag sehr viele von ihm, Coffee and Cigarettes. Da gibt es so viel geilen Kram. Aber ich gehe wieder zurück auf meine Schriftsteller-Kram. Und Patterson ist die Hommage von Jim Jarmusch an die New York School of Poets. Das sind so Frank O'Hara, John Ashbery, wen haben wir da noch dabei? Also es sind so eine Gruppe von Poeten gewesen, die so Alltagsgebrauchslyrik gemacht haben in den 50ern, 60ern. Irgendwie so ein bisschen hochnäsig, snobistisch, aber alle auch in ganz normalen Jobs. Manche von denen haben aber auch gearbeitet irgendwie als Theaterkritiker oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Aber Frank O'Hara hat ein Buch geschrieben, Lunch Poems, was er angeblich in der Mittagspause immer geschrieben hat, diese Lunch Poems. Und das ist natürlich eine Hommage. Dieser Busfahrer, der schreibt nämlich Gedichte. Und man fährt mit ihm den ganzen Tag durch Patterson, New Jersey. Und man hat allerlei Referenzen an Patterson, New Jersey. Denn viele Schriftsteller kommen dort her, Allen Ginsberg. Es gibt eine riesige, saftige Geschichte dieses Ortes. Und man begleitet einfach diesen Busfahrer den ganzen Tag auf seiner Tour. Er schreibt währenddessen impressionistische Gedichte und man hört den Menschen in seinem Bus zu. Unter anderem auch den beiden Kindern, wie sie sich unterhalten über irgendein historisches Patterson-Thema. Und abends sitzt er dann in einer Bar. Und da ist der Barkeeper auch jemand, der so eine ganze Wand hat mit Leuten, die aus Patterson kommen, die er da bebildert hat. Und das Ganze ist ein sehr entspanntes Hangout-Movie, so ein bisschen auch, obwohl man die ganze Zeit nur bei einer Person angedockt ist. Und den gucke ich sehr, sehr gerne immer mal wieder, weil er mich sehr runterbringt und sehr entspannt.
Okay. Nee, ich habe in der Tat, war Jim Jarmusch für mich. Ich habe Down by Law geliebt. Stranger Than Paradise fand ich super. Dann, ich habe sogar noch Blue in the Face habe ich noch geguckt. Das war ja gerade so, das war jetzt gerade so ein nach Pulp Fiction Time, wo Jim Jarmusch ja nochmal so ein Go bekommen hat, weil das plötzlich unfassbar in war, Talking Heads Filme zu machen. Du konntest einfach nur in einem scheiß Coffeeshop stehen und die Leute haben sich unterhalten und die Leute sind völlig, seit sich zwei Leute über scheiß McDonald's in einem Auto unterhalten konnten und dass die Welt für alle war, ging dann auch. Night on Earth war natürlich irgendwie im Taxi. Aber das waren so die. Ghost Dog war für mich fast schon, also wunderschöner Film, keine Frage. Obwohl ich da schon angefangen habe, Hip-Hop echt scheiße zu finden. Und der ganze RZA oder GZA-Soundtrack, ich weiß nicht, welcher von beiden den gemacht hat, ich glaube RZA,
RZA.
das war schon für mich. Deadman habe ich 95 oder 96 oder so noch geguckt.
Batman.
Ah, Deadman mit Johnny
Deadman,
Depp.
ja, Johnny Depp, ja.
Ja, und irgendwann, ich habe zum Beispiel The Dead Don't Die, habe ich bis heute nicht gesehen.
Hast du auch nicht viel verpasst, aber
Echt? Nee,
aber
aber auch
Tilda
die Longest
Swinton als
Left
Alien
Alive
ist
fand
immer
ich
geil.
schon.
Also
Ja, ich will auch noch, aber zum Beispiel, ich kann auch genauso wenig mit The Walking Dead anfangen. Haben wir auch versucht. Ich finde einfach Zombies, lustigerweise, ich finde die weder gruselig, ich finde die nicht lustig, ich finde Zombies so scheiße. Dass ich, auch wenn jetzt jemand, wir wissen ja, dass The Dead Don't Die allerfeinster Humor ist, aber
na
du,
ja.
wenn Zombies sind so, sind so wie Clowns. So, ich brauche nichts mit Clowns und ich brauche nichts mit Zombies.
Ja.
Und deshalb kam ich in nein, ich sag dir nur, ich verurteile The Dead Don't Die nicht. Du fandst ihn ja auch scheinbar auch ein bisschen lächerlich, wie ich hören kann.
Ja. Also den kann man mal so gucken, aber der ist jetzt kein Highlight.
Okay, also nee, ich habe ihn nicht gesehen und ich frage mich die ganze Zeit, ob Down by Law, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass ich, kannst du überlegen, Down by Law, sollen wir mal ganz kurz, ich komme nicht an meinen Computer, Down by Law, doch da, der wäre von. Warte mal, Down by Law, Jim Jarmusch, 86. Guck mal, 86. So, jetzt die Frage, wann kam Tom Waits Rain Dogs raus? Tom Waits Rain Dogs, weil ich meine ja, weil der Track schlechthin auf der Rain Dogs von Tom Waits ist natürlich Downtown Train. Und da das so ein 80er Überhit über noch weitere 2 Jahrzehnte für mich war, überlege ich gerade, ob der irgendwie in Down by Law eine Rolle gespielt hat, ob der irgendwie am Ende kam oder mittendrin oder ob
Weiß ich
sich
nicht
das
mehr.
nur
Den
so.
habe ich auch nur einmal gesehen. Ich weiß es nicht.
Ja,
Aber
okay.
Tom Waits ist auch einer der Zombies auf jeden Fall bei The Dead Don't
Den hätte musste man mittlerweile auch gar nicht mehr schminken,
Ja,
wahrscheinlich.
das war der Plan wahrscheinlich.
Und das, was ich auch so geil finde in Down by Law, dass Roberto Benigni. Ja, da schon geil ein mitspielt und dann in so in was im Kunstkino mitmischt und Ali ihn dann erst bei Das Leben ist schön La Vita Bella so richtig mitbekommen haben und oh, und dann kamen die Fragen, kennst du Roberto Benigni? So du Affe.
Ja, oder in Coffee and Cigarettes.
Dass so Leute, die, naja, ist ja, irgendwann werden sie jedem vor Augen geführt. Und ja, also, lass mich ganz kurz, wir haben jetzt als dritten Regisseur, jetzt von dir genannt, Jim Jarmusch gehabt. Ja,
Genau, der
finde
wäre bei
ich
mir
toll.
weiter hinten in der Liste, das ist jetzt nicht irgendwie,
Ach so, du hast ihn nach
aber.
vorne gezogen.
Ja, wegen den beiden aus Moonrise Kingdom, weil ich
Ja,
direkt in
verstehe
den
ich.
Bus gesprungen bin mit ihr.
Gut, dann bin ich wieder dran. Die Leute warten bestimmt darauf, dass wir aufhören, so Azi-Fazi zu sein und mal einen Gassenhauer nennen. Das würde ich auch, ich würde es nur weiter nach hinten, ich würde mich so langsam nach vorne bewegen. Denn nochmal für alle, die jetzt kurz davor sind, abzuschalten und mit dem Kopf zu schütteln und sagen, warum hat noch keiner von uns beiden, hier, sag mal, wie heißt der furchtbare. Unisono, der furchtbarste, der Nickelback der Regisseure. wie heißt er denn, der Transformers gedreht hat?
Oh, ja. Aber ja.
Den alle hassen. Und der würde bestimmt auch so ein, der hat bestimmt auch so ein Fast and the Furious gedreht.
Ja, ja, ja.
Naja, du weißt auf jeden Fall, der große amerikanische Regisseur, den eigentlich jeder, der noch alle Tasten im Schrank hat, sagt, Alter, willst du mich verarschen? Mhm. Aber der hat auch so ein Signature-Move und so. Ja, also das wird hier nicht auftauchen, aber ich bin durchaus und mehr als gewillt, wesentlich kommerziellere Regisseure zu meinen Lieblingsregisseuren zu zählen. Das heißt, da könnte auch noch was kommen, was jemand kennt. Also ich würde als nächstes, würde ich sagen, weil ich da mal ein Ranking gemacht habe, auf YouTube, das irgendwann mal veröffentlicht, vor einem Jahr, glaube ich. Und zwar wäre das Woody Allen, weil Woody Allen, glaube ich, mich länger begleitet als Regisseur als jeder andere, weil ich definitiv mit 11, 12, 13 angefangen habe, Woody Allen Filme zu gucken. Und neben ihm begleitet mich nur Steven Spielberg. Robert Zemeckis hat ja nicht mehr so viel gemacht, aber neben Steven Spielberg würde ich sagen, ist Woody Allen der Regisseur, der mich die meiste Zeit in meinem Leben begleitet hat und zur wirklichen Überraschung, ich habe jeden Film, ich besitze jeden Film von Woody Allen und ich muss halt sagen, dass als ich meine absoluten Favoriten nennen musste, und dafür geht natürlich jeder von Manhattan oder Annie Hall aus, und die sind auch bei mir ganz oben, die sind auch ganz oben gelandet in meiner Unterliebe. Aber Midnight in Paris und Matchpoint, also Arbeiten, bei denen der gute Mann sich halt neu erfunden hat und zum ersten Mal sich mit seinen ganzen Phobien aus New York rausgetraut hat. Denn das kann man für die Leute, die Woody Allen nicht so auf dem Schirm haben, also Woody Allen, das Autorenkino überhaupt noch lange vor Tarantino und so, der gute Mann hatte, weil der nicht gut mit anderen Menschen konnte, einfach ein jüdischer Neurotiker, wie er im Buche steht, der gute Mann hatte nie die Lust auf Produzenten zu hören und wollte auch nie das, was drehen, was andere schreiben. Deshalb gab es von Anfang an, hat er immer nur mit den beiden gleichen Produzenten gearbeitet und die hatten mit den Geldgebern und mit dem Studio und dem Verleih natürlich einfach einen Deal. Ihr stellt da eine Tasche hin mit Summe X, am Anfang war das nämlich genau 1 Million, die stellt ihr da hin und dann geht ihr. Und dann reden wir erst wieder, wenn der Film fertig ist. Woody Allen wird aber nicht dabei sein, wenn ihr den Film seht, weil er ist nicht an eurer Meinung interessiert. Und so, nachdem dann natürlich Annie Hall kam und auch Manhattan, war dann klar, dass sie sagen, du darfst auf Lebenszeit, können wir diese Deals machen, wir wollen nie wissen, da wird immer mal einer dabei sein. Und da waren viele dabei, die das Geld nicht wieder eingespielt haben, aber da waren halt auch so viele dabei, die das Studio, die das Jahr gerettet haben. So, ja. Und das Tolle an dieser selbstbestimmten Arbeit ist natürlich dann, dass jemand so dermaßen produktiv sein kann, dass Woody Allen hat in seinen produktivsten Jahren immer einen Film pro Jahr gedreht. Und wer dreht denn einen Film pro Jahr? Ja. Und der Mann setzt sich nämlich, wenn die letzte Szene abgedreht ist, dann nimmt er seine Schreibmaschine, der schreibt immer noch auf einer Schreibmaschine seine Skripts. Und das sieht auch total lustig aus, weil der so mit Edding und Tippex und mit Klebeband auf diesen Dingern rumkorrigiert. Naja, und so macht der Mann weiter und der hatte halt immer ganz, ganz, ganz große Angst, New York zu verlassen. Und immer wenn er nach L.A. sollte oder weil er mal den Versuch gemacht hat, ich drehe jetzt mal einen Film über L.A., da wurde der sofort krank, hat gedacht, war ein großer Hypochonder, so wie ich, und er dachte immer sofort, er stirbt, hat einen Herzinfarkt, er hat Krebs. Warte, ich muss niesen. Danke, warte. Immer zweimal. So, und der. Ah, ne, unterdrückt. Der Mann hat dann in seinen späten Jahren, über 80, hat sich irgendwas geändert, weil er ganz doll in Scarlett Johansson wohl auch ein bisschen verknallt war und gesagt hat, ich finde die so toll, ich kann meine Augen nicht von der lassen. Wir drehen einen Film in London. Und dann hat er Matchpoint gedreht. Das war nach 30 Jahren New York sein erster internationaler Film in dem Sinne. Und Matchpoint, es gibt vielleicht 5 Filme, wo das Drehbuch so perfekt ineinander greift und alles so perfekt funktioniert. Und dieser Film war der größte Hit des Jahres. Und die Unterstützung, die Woody Allen damit bekommen hat und diese Gewissheit, ich kann auch irgendwo anders drehen, hat ihn dann halt dazu gebracht, nicht nur da, sondern den schönsten Film über Paris mit Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona über Barcelona einzumachen, Isle of Rome über Rom, From Rome with Love, so heißt er. Und ja. Dieser Mann wurde ein total, also natürlich immer noch der...
Wie du gerade aufgezählt hast, fand ich alle extrem kacke.
Ah, guck mal. Nee, der linken Intellektuellen, da bleibt er ja natürlich. Und es gibt keinen, also ich lasse auf keinen Film eigentlich so richtig... Was kommen bis auf
ich
Och, nee, sogar Melinda in Melinda geht sogar Wonder Wheel. Na, okay, Selig muss nicht.
Ich kann kein Urteil erlauben, weil ich die meisten Filme nur angespielt habe. Ich habe selbst Annie Hall nicht ganz geguckt, weil ich einfach, ich mag das Personal nicht bei ihm. Ich kann damit nicht so viel tun. Ich habe keine Ahnung, wieso. Vicky Cristina Barcelona fand ich ganz schrecklich, obwohl ich alle drei Schauspieler Lieblingsschauspieler von mir sind. Midnight in Paris, vielleicht könnten wir den für die Liste nehmen.
Ja, unbedingt.
Ist natürlich auch mit thematisch schön, ja, bei Hemingway, uns und zu unseren Hemingway-Geschichten.
Unfassbar schön.
Die Teile, wo er Gertrude Stein, Hemingway, die Fitzgeralds porträtiert, die habe ich auch geliebt. Die Rahmenhandlung fand ich auch komplett kacke, die in der echten Welt, aber stimmt. Die alles, wo er in die Kutsche rein ist, hat er das, glaube ich, auch ziemlich gut dargestellt irgendwie, auch
unbedingt,
akkurat.
So unbedingt. Aber das ist ja auch seine Welt. Ich meine, das ist das, was er liebt und das, die Nostalgie, die er verspürt und dass er sich an die großen Autoren und all das, also die Lektion in diesem Film, ne, The grass is always greener on the other side, dass sich jemand in so einer Fantasie verliert und sagt, ihr glaubt es gar nicht, was das für eine Welt war. Und dann nimmt er ja aus dieser Zeit, aus diesen, das war ja, ne, die Hemingway-Ära, wie heißt sie denn? Naja, die ganze amerikanische Expat-Ära in Paris, da nimmt er ja dann eine Frau mit, eine Geliebte von Picasso, und die hat natürlich die Vorstellung, dass die Belle Époque das schönste Zeitalter in Paris ist. Und da sieht er, da kriegt er dann den Spiegel vorgehalten, dass du musst mit der Zeit, die du hast, in der du geboren wurdest, mit der musst du zurückkommen, sonst lebst du einen Traum. Und das ist natürlich für mich auch sehr bestimmt, der fast in den 80ern lebt. Und diese einfachen, klugen Lektionen, das ist das, was Woody Allen unnachahmlich einfach macht, großartig. Also deshalb, den könnte ich eine ganze Sendung und jeden Film, bis auf Vicky Cristina Barcelona, könnte ich jeden Film wahrscheinlich bis aufs Blut hier verteidigen. Und ich würde das sogar eine ganze Sendung lang tun, aber vielleicht haben wir ja noch einen, guck mal, vielleicht haben wir noch einen Regisseur. Also gut, wir hatten jetzt Julian Schnabel, wo ich sage, generell ist das so, das ist mir einfach zu arzi-fazi. Aber vielleicht haben wir ja auch noch einen, wo wir uns eines Besseren belehren können, wo dir noch einfällt, warum um alles in der Welt, oder du dich fragst, wie mir das denn nicht gefallen kann.
Okay, dann...
Was haben wir genommen? Wir haben Midnight in Paris aber genommen, ne?
Midnight in Paris.
Ja, ja. Okay, super.
Ich würde mal eine Schnellrunde machen mit zweien, über die wir gar nicht so ins Detail gehen.
Bitte.
Wo wir einfach nur, und das sind aber trotzdem absolute, zumindest Mike Mills ist ein absoluter Lieblingsregisseur von mir. Und zwei Filme würde ich da nennen. Mike Mills ist zusammen mit Miranda July verheiratet, eine Schriftstellerin, die ich auch sehr mag, und er macht immer Autorenfilme und die sind oft biografisch angehaucht, und er hat diesen Film gemacht, Beginners, der kam 2008 oder 2010 oder so, mit Christopher Plummer, der seinen Vater oder den Vater dieser Hauptfigur dort, die gespielt wird von Ian McEwan, Ewan McGregor. Und die Melanie Laurent in der weiblichen Hauptrolle. Super grandioser Cast. Und bei ihm sind die Filme sowieso Collagen ein bisschen. Und es geht darum, dass sein Vater stirbt und man hat immer so Rückblenden, man springt in der Zeit und der Vater ist relativ spät noch als homosexuell, hat er sich geoutet und hat aber auch gesagt, ich will das noch ausleben für die letzten Jahre meines Lebens. Das ist ein 80-jähriger, kürzlich geouteter Homosexueller geworden. Und er ist selber so ein Zeichner, der in so einer Zeichenagentur arbeitet und auch irgendwie immer nur so 2-3-jährige Beziehungen hat und irgendwie nicht so richtig den Platz für sich findet. Und das, wenn ich einen Film Leuten nennen wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich Beginners sagen. Also der bedeutet mir sehr viel, Beginners. Ich war, glaube ich, 6-mal im Kino damals.
6-mal?
Ja, ich hab da drin gewohnt, damals im Lichtwerk in Bielefeld. Bin ich einmal die Woche dahin gefahren, solange der noch lief, und habe mir dort den Abend schön gemacht mit diesem Film, weil er so besonders war und so diese Schnitte und auch dieses Collagenartige. Ich habe es geliebt, ich habe die Figuren geliebt, ich habe alles daran geliebt. Und jetzt kürzlich kam ein Film heraus, Come On, mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Mhm. Und die beiden,
das Plakat gesehen.
Ja, oh, grandios. Es geht auch um ein bisschen das Vatersein und er ist jemand, der Audioaufnahmen macht und so Interviews und dann die laufen die ganze Zeit mit Audio-Equipment rum und interviewen sich dort und man hat die beiden Filme, da bräuchte ich zu lange, um da jetzt zu sagen, worum es geht, aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn ihr einen Film mitnehmt von mir, dann Beginners und gerne auch Come on hinterher für die Weihnachtszeit. Dann habe ich als zweiten noch, den muss ich irgendwie nennen, weil mein Künstlername Bob Sala ist, Bruce Robinson. Bruce Robinson hat, glaube ich, als Regisseur nur 2 Filme gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann aber auch sein, dass ich mich total täusche. Aber der hat Ende der 80er With Nail and Eye gemacht. Eine englische Komödie, die absolut grandios ist. Ich kann mich heute noch bepissen über diesen Film. Englischer Humor und der hat auch den Film The Rum Diary gemacht vor einigen Jahren mit Johnny Depp in der Hauptrolle und neben ihm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, aber an der Seite von Bob Sala ist er in diesem Film auf Puerto Rico Journalist und Bob Sala ist ein Fotograf dort, dem ich den Namen geklaut habe aus dem Buch von Hunter S. Thompson. Also die beiden würde ich jetzt gerade nochmal so einwerfen und dann habe ich noch einen letzten.
Moment, aber wenn du viele hast, dann würde ich, wenn wir es abwechselnd machen wollen, dann, hatte ja erst.
Genau, ich würde jetzt den Ball wieder zu dir spielen. Ich hab gleich nochmal einen, der bekannter ist und auch populärer dreht.
Okay, also nochmal zu, ich habe von Mike Mills nichts gesehen.
Grandios.
Ich guck mal, also ich fühlt sich jetzt schon wieder zu arzi-fazi an, bisschen.
Nein.
Okay. Ich gucke.
Gönnst dir Beginners. Fang damit an. Es ist
ja, auf jeden Fall. Du, das mache ich. Rum Diary, habe ich gar nicht zu Ende geschafft. Was aber daran lag, dass ich glaube ich. Ich hab's anders erwartet. Ich hab den Trailer gesehen. Der Trailer lief nämlich. Der Film kam ganz lange nicht raus. Der wurde verschoben. Amber Heard, an Amber Heard war, bevor dem ganzen Skandal, als Amber Heard noch ein absolutes Lamm war und niemand irgendwie Amber Heard kannte, kam eine Verfilmung, eine furchtbare Verfilmung von Bret Easton Ellis raus, die hieß The Informers und die Informanten. Mhm. Und da war Amber Heard nackt, die ganze Zeit. Und das hat sich schon ziemlich eingebrannt, denn die junge Dame war einfach sehr gut gebaut. Und deshalb war es so, dann kam halt lange nichts, dann kam irgendwie so Drive Angry, irgendwas mit Nicolas Cage oder was. Aber dann kam dieser Trailer von Rum Diary und dachte man, ach, guck doch mal, das ist doch die hübsche Frau aus Informers. Und meine Güte, Johnny Depp, und ach, guck doch mal die Zeit und die Autos und wie geil. Und die haben einen Trailer, der Trailer, der diesen Film beworben hat, der war äußerst lustig, der hatte ein gutes Tempo. Und davon, finde ich, kann der Film also nichts davon halten. So gar nicht. Also, dass der auch hinten, dass der auch noch eine leicht, so eine dramatische Wendung bekommt. Ich finde die Geschichte zwischen ihm und der Frau, finde ich furchtbar. Ich finde diese Agonie und diese Qual, also ich finde, ein Film muss sich irgendwie entscheiden. Also ich fand das alles nicht, also das Setting, der Background, alles das, was man kennt und weiß, so, ja, aber ich, so ganz ehrlich, also wäre das kein Hunter S. Thompson-Ding gewesen, hätte ich nie wieder drüber geredet. Aber so war er immer da, weil ich auch so mir immer noch mal vorgenommen hatte, vielleicht gucke ich ihn noch mal. Mhm. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch, als ich immer im Laufe der Jahre mit so Leuten geredet habe, da war es immer so, nee, fand ihn nicht gut. Und ich meine auch.
Ja, für mich ist das, dann müssen wir vielleicht doch kurz noch mal eine Minute da reingehen. Für mich ist, ich bin halt befangen. Diesen Roman habe ich bestimmt 20 Mal gelesen. Und als es hieß, es kommt eine Verfilmung und sie ist auch noch von Johnny Depp, dem wirklich wahrscheinlich besten Freund von Hunter S. Thompson, die immer wieder verschoben wurde. Und es gab, es gibt online bei YouTube Making of the Rum Diary, gibt es eine fünfteilige Mini-Doku von dem Making of aus den 90ern. The Rum Diary wurde ja als Roman erst in 1998 veröffentlicht. Und der wurde gefunden im Keller, ich glaube sogar auch mit von Johnny Depp, Mitte der 90er, als die an Fear Nothing in Las Vegas recherchiert haben für den Film, für die Verfilmung, die dann rauskam mit Benicio del Toro und Johnny Depp. Mhm. Und die haben unten in diesem War Room von ihm diese Manuskripte gefunden mit irgendwie 23 Absageschreiben aus den 70ern, 60ern. Und dann wurde der nochmal überarbeitet, kam raus und es wurde direkt darüber gesprochen, den zu verfilmen. Und damals haben die sich einen Tiki Hut, also die haben sich so eine kleine Strandbar in den Garten von Hunter gebaut und dort mögliche Produzenten und Regisseure empfangen. Und sie hatten vorher schon natürlich aus ihrer Freundesliste den Cast besetzt. Und der erste originale Cast beinhaltete auch, ich glaube, Benicio del Toro als Bob Sala. Der beinhaltete aber auch Jack Nicholson als Chefredakteur, als Letterman. Der beinhaltete Brad Pitt als diesen Schnösel, der mit ihr zusammen ist. Also diese erste Castliste aus den 90ern war ein absolutes Shit. Und diese Mini-Doku gab es. Und er ist dann gestorben, hat sich ja umgebracht 2005 und dann hat es so ewig gedauert und dann kam das raus. Und ich musste dann auch noch warten, ich hätte den auf Englisch im Netz gucken können, aber mein bester Kumpel, mit dem ich alles Hunter-mäßige gelesen und gemacht habe, der kann kein Englisch und deswegen mussten wir auf die deutsche Synchronisation warten, was dann nochmal ein Jahr länger gedauert hat. Dann sind wir in ein Kino gegangen, wo wir die Besitzerin kannten und durften unseren eigenen Spirituosen mitbringen, hatten zwei Flaschen Rum mit dabei, sind dort und dann muss man halt wirklich ein bisschen auch With Nail and Eye und den Humor aus diesem Film mit reinbringen, was man natürlich nicht kann. Und der Film selber hat nur zwei Lines, die im Buch vorkommen. Der ganze Film ist im Grunde, das Buch ist komplett interpretiert und adaptiert. Und es sind Figuren zusammengelegt. Es gibt Figuren, die im Buch zwei Personen sind, die eine Person sind in dem Film. Und es sind viele Dinge, die ihn dazu machen. Ich liebe ihn trotzdem, weil ich die Stimmung mag, ich mag die Leute und ich mag das als Hangout-Movie. Ich liebe die Musik vor allen Dingen, die Stimmung. Ich hatte mir auch was anderes erwartet, aber ich bin sehr befangen. Deswegen darf man meine Meinung nicht zählen, aber ich musste kurz, ein bisschen musste ich ihn kurz verteilen. Aber ja, ich kann verstehen, warum man ihm 2,5 von 5 Sternen geben würde oder so.
Ja, aber weißt du, das ist ja die emotionale Konnotation zu einem Film. Sonst wäre es so, hätte nämlich wahrscheinlich die Hälfte der Musik und der Filme auf dieser Welt generell keine Chance. Also ich finde das so wichtig, dass man das immer nicht versucht, mit den Augen anderer Leute zu betrachten, sondern nur mit den eigenen Augen. Mhm. Und deshalb verstehe ich auch jeden, der sagt, Alter, Alvin und die Chipmunks ist der beste Film, der je gedreht wurde. Dann sage ich, Alter, ich weiß nicht, welche Drogen du dann zu dem Zeitpunkt genommen hast, in welcher schwierigen Phase du warst. Aber wenn das für dich der beste Film ist, dann kann ich dir das nicht abschwänzig machen. Dann ist es so. Und deshalb, nee, das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig und gut. Und wahrscheinlich ist es mit Woody Allen ja genauso. Irgendein Trigger, eine Art der Kommunikation, vielleicht sein dieses, ob es das Nervöses oder was auch immer. Kann ja auch sein, dass es bei dir irgendwie dich an irgendwas erinnert, dich irgendwie du das anstrengend findest. Und deshalb, weiß man ja nie so genau. Ganz kurz, sag nochmal, wie der Regisseur hieß.
Bruce Robinson.
Bruce Robinson, okay. Aber da kann man gar nicht so wirklich so richtig oder von Regisseur reden. Wir würden ja sagen, das ist wie so ein One-Hit-Wonder dann quasi.
Ja, das würde jetzt darüber hinausgehen, aber der ist halt auch schwerst Alkoholiker gewesen und die haben ihn aus dem Retirement geholt für diesen Film, damit der zustande kommt. Und das war dann nochmal so, er ist dann dahin und er ist auch rückfällig geworden beim Dreh des Films natürlich. Und die hatten sich vorgenommen, bei dem Dreh nicht zu trinken. Mhm. Was irgendwie 2 Wochen dann geklappt hat und.
Ich wollte schon sagen.
Ja.
Aber du holst dir für einen Film mit Johnny Depp auch niemanden, der nüchtern bleiben soll.
Ja, und With Nail and Eye, das ist wirklich ein so lustiger Film. With Nail and Eye, den kann man auch auf jeden Fall im Netz finden.
Ja.
Grandios.
Okay, pass auf. Jetzt, wir haben nämlich die Stunde schon geknackt. Und,
stimmt, du hast keine Zeit.
Aber was mich ein bisschen freut, nee, vor allen Dingen eigentlich, ich habe ja Erkältungssymptome und ich wollte nicht so lange reden, aber ich finde das ja schön, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dass wenn wir miteinander plaudern, ich meine Sorgen hier vergesse. aber trotzdem können wir ja versuchen, zu einem Ende zu kommen und uns eher wieder vornehmen, nicht so eine lange Pause zu machen.
Ja.
Also, pass auf, ich würde auf jeden Fall noch, weil ich weiß nicht, ob mich je, außer der erste Matrix-Teil, den ich alleine in New York gesehen habe und da rauskam und mich zum ersten Mal mit wildfremden Leuten, wir standen alle im Kreis, haben uns angeguckt und wir waren den Tränen nah, weil wir nicht wussten, was wir da gerade gesehen hatten. Das war so ungefähr, bis auf den Film, bis auf Matrix, habe ich nur einen Regisseur, der wirklich, wirklich kommerziell ist, so von den Socken gehauen, weil ich habe selten so eine Perfektion durch alle Filme hindurch gesehen, was einfach wirklich Craft angeht, Regie führen, das ist David Fincher. Mhm. Und ich weiß, dass ich damals noch in Krefeld habe ich Sieben gesehen. Mhm. Und mir war sofort so ein Framing kannte ich sonst nur aus Comicfilmen. Also aus Comics. Das war so gut, das war so düster, so viel mit Schatten zu spielen. Und dann hat er das Ende natürlich auch total irgendwie umgehauen. Und für mich, ich hatte, was weiß ich denn, 95 war ich dann? War ich 18? Nee, 19. 18, 19 irgendwie. Da interessierte mich das, ich habe nicht darauf geachtet, wer da Regie geführt hat, ich wusste das nicht. So, und als dann aber 2 Jahre später, 97, war ich in New York, genau wie bei Matrix, und habe sogar im gleichen Kino, das war das Loews Theater am Times Square, da habe ich The Game gesehen, mit Michael Douglas und Sean Penn. Mhm. Und ein Film, den kaum jemand irgendwie auf dem Schirm hat, dieser Film war und ist bis heute unter meinen Top 5 Filmen aller Zeiten. Krass. Ich liebe diesen Film, ich liebe, wie er erzählt wird. Mir gefällt das Setting unglaublich gut. Ich bin ein riesiger Michael Douglas-Fan, den ich oft, aber das war wahrscheinlich immer so ein bisschen, mein Vater war immer so ein bisschen gegen Michael Douglas und ich war dafür, vielleicht, war, ne, keine Ahnung, aber dieser Film hat's halt komplett dieses Jahr rausgehauen. Ich habe gesagt, ich vertraue dem Film wieder und ich finde es so wunderbar. Mhm. Und da habe ich gesagt, wer hat den denn gedreht? Dann habe ich gesagt, David Fincher, scheiße. Der hat ja auch 7 gedreht. 2 Jahre später, als Fight Club rauskam und ich alleine in Portugal Fight Club gesehen habe, ich meine, da ging's ja einfach auch vielen so, Fight Club, wenn man will, ne, ist es einfach. Und auch Edward Norton, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, das war, weiß nicht, ich habe den Film seitdem dann 30 Mal gesehen, aber das erste Mal, das kann dir keiner ersetzen. Das kann dir einfach keiner ersetzen. Dann auch noch, ich meine, das wäre natürlich auch wieder bei den Autoren, die wir lieben. Aber ich habe, um kurz bei Fincher zu bleiben, war das so, dass ich dann, bis auf Alien 3, auf Alien 3, weil ich Alien geliebt habe für die Firepower, ja, für die Waffen, die da aufgefahren wurden, und dann dreht jemand einen Alien, der komplett ohne einen Schuss auskommt, das war für mich so, nee, leck mich am Arsch, das Game neu erfinden mit irgendwas, was mir am Herzen lag, ist nicht. Social Network, Mank. Ich habe gedacht, dass ich Mank niemals hätte gut, weil ich dachte, da wird keine Geschichte draus. Ich fand Mank geil. Ich fand sogar die Verblendung Neuverfilmung. Ich fand sie unnötig, aber ich finde sie trotzdem super. Ich finde Gone Girl geil.
Ich habe sie nicht mal geguckt, die Verblendung Neuverfilmung. Ich fand die Originalfilme irgendwie schon echt cool.
Ich fand die nämlich gar nicht so geil. Und deshalb habe ich dem nochmal eine Chance gegeben. Aber ja, egal.
Aber Fincher, ich habe die auch mehr wie ein Tatort geguckt, als irgendwie wie ein Kinofilm, um ehrlich zu sagen.
Ja, ich bin nicht so, ich finde, es gibt so eine skandinavische Filmsprache. Und ich habe auch fast das Gefühl, dass es immer an der Synchro liegt, als würden nur die trotteligsten, beklopptesten Studios die skandinavischen Filme nehmen. Die sind alle schlecht gesprochen.
Ja.
Und irgendwie werden wir nie so richtig Freunde. Obwohl ich fand diese, hier Karl Morg, diese, wie hießen sie denn alle? Verdammung, Verhängnis, Verflügung, Verflumblum. Diese ganzen Dinger, die fand ich alle gar nicht schlecht als Verfilmung.
Ja. Ja, keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Welchen würdest du denn dann nehmen? 7 oder Fight Club?
Achso, wir müssen ja einen nehmen. Mhm. Weil du bei Fight Club ja auch so reagiert hast, sollen wir dann Fight Club nehmen?
Ja, definitiv.
Ja, also, komm, dann lass uns Fight Club. Also ich würde ja trotzdem, ich würde für jeden, der
The Game noch nicht gesehen hat. Ich habe letztens noch mal 7 gesehen. Ja. Meine Freundin, die hat auch eine Hausarbeit geschrieben über die 7 Todsünden. Mhm. In mittelalterlicher Literatur, und das ist auch ein richtig geiles Thema. Dante, göttliche Komödie, das ist etwas, was auch einfach, der Film ist perfekt. Da gibt es nichts, was über ist, also und nichts, was fehlt. Es ist einfach perfekt.
Und das ist für mich halt Fincher. So, und aber bitte, jeder, der hier zugehört hat und The Game nicht kennt, weil er müh zu alt ist, weil er vor Fight Club war, bitte, guckt ihn euch an. Das Ende macht einen fertig. Das Ende macht einen so dermaßen fertig. Also bitte The Game gucken. Und ich hätte es auch nur zum Rausschmeißen nur noch einen.
Okay, ich habe auch noch einen, der für mich auch sehr wichtig ist, auf jeden Fall.
Ja, bitte.
Der nennt sich Cameron Crowe.
Komm, das ist einer, den können wir gemeinsam.
Okay. Das war ein wichtiger Moment für mich in den 90ern. Das war auch die Zeit, wo ich meinen ersten Fernseher auf dem Zimmer hatte und nicht mehr zur Schule gegangen bin, weil ich nachts von 11 Uhr bis 6:30 morgens jeden verschissenen Film geguckt habe, den ich gefunden habe. Und eine eigene Fernsehzeitung mir gekauft habe von meinem Taschengeld. Mhm. Und nur noch Tele 5 und diese ganzen Sachen, die da damals zur Verfügung standen, liefen. Und Cameron Crowe ist so jemand, der macht so Publikumsfilme. Und es sind einfach romantische Filme auch. Es sind immer Liebesgeschichten und was fürs Herz im Grunde. Aber es ist einfach auch zumindest zu Beginn sehr gut geschrieben gewesen. Also jetzt die letzten waren alle jetzt nicht mehr so geil. Also Wir kaufen einen Zoo ist ganz gruselig. Aber damals Jerry Maguire war eine Revelation für mich. Ich war aber auch noch jung genug, um den so cool zu finden. Ich mag Tom Cruise sehr gerne. Ich muss mich outen.
Ich oute mich mit.
Tom Cruise,
mein Leben.
Bin ich ein großer Fan, nicht von allen Filmen, aber von doch einigen auf jeden Fall. Und ich mag seine Einstellung zu dem ganzen Kram. Aber in dem Film war er auch, hätte er auch gut und gerne mal einen Oscar bekommen können, fand ich.
Ja.
Die Nebenrolle Cuba Gooding Jr., der hat ja den Nebendarsteller-Oscar bekommen.
Was aber auch super gut war.
Ja, total. Und es hat mich einfach auf so vielen Ebenen berührt auch diese Schreibburst in der ersten, zweiten Szene nachts, wo er dann nachts noch dieses Manuskript irgendwie ausdruckt und allen Leuten auf den Schreibtisch legt. Und immer dieses Kurzmut haben, was dann halt auch so ein Zitat nochmal aus Wir kaufen ein Zoo ist, aber dieses nur einmal 10 Sekunden sich irgendwas trauen irgendwie. Und das ist ja was sich durch die Filme auch irgendwie so ein bisschen zieht. Und dann ist es natürlich Almost Famous, ohne den mir.
Können wir, ganz kurz, weil ich weiß, dass wir über Almost Famous ja noch reden und vor allen Dingen, ich hoffe ja auch, dass wir den nehmen für unsere Liste. Aber du, bei Jerry Maguire als wo wir ja wirklich eigentlich von einer weiten Bandbreite von Popcorn-Kino, von Sportdrama, von einfach nur ein guter Spielfilm reden, der eine totale Bandbreite ja trifft und eigentlich durchaus hätte von uns beiden auch zerrissen werden können, wenn wir gesagt haben, Alter, ja. Entschuldigung bitte, der hat ja kein Edge. Kaum ein Film drückt so oft auf die emotionale Taste, in jede Richtung. Also das, was du meintest, mit dem Schreibburst, Manifest zu schreiben und einfach mal irgendwie was Gutes zu tun in so einer Branche. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht bei you had me at hello, du hattest mich bei hallo, dass da keine Tränen fließen bei diesem Film. Und auch der kleine Junge, der ist doch, also das ist doch wirklich so gut, einfühlsam, ja. Gut.
Vor allen Dingen der kleine Junge war es bei mir auch tatsächlich.
Total. Als der kleine Junge den umarmt.
Ja, ja.
Och. Also ja, da geht's doch, da geht einem doch das Herz auf. Aber du darfst, bitte eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir von Cameron Crowe reden, dass ganz viele Leute vergessen zwei Dinge aus den 80ern. Zum einen, dass der Mann Fast Times at Richmond High geschrieben hat und der Mann hat Say Anything, auf Deutsch der uneinfühlsame Name Teen Lover. Yeah. Aber Say Anything, einer der schönsten Liebesfilme überhaupt mit John Cusack. Und wo die Szene, die jeder kennt, er mit dem Ghetto Blaster über seinem Kopf. Wahrscheinlich nicht aus dem Kopf, aber weißt du, welcher Song aus diesem Ghetto Blaster kommt?
Ja, weiß ich. Verdammte Scheiße. Peter Gabriel?
Ja, oder? Absolut. Peter Gabriel.
Ja.
Und es war In Your Eyes.
In Your Eyes, genau.
Ne? Your Eyes. So, die Nummer, aber
ich wollte die ganze Zeit ein Shooting machen mit dem scheiß Chevy Malibu aus diesem Ding mit so einem Trenchcoat und mit einer Person, einem Model oder irgendeinem Male Model mit dem in den Wald fahren und dieses Shooting nachmachen. Es ist zwar sehr lächerlich, das nachzumachen, aber ich habe damals diesen Chevy Malibu
gescoutet. Sonst nicht.
Zeig mir, ich habe nie jemanden gefunden, der das wirklich mit so einem geilen Chevy Malibu gemacht hat. Die haben alle immer einfach ein anderes Auto genommen. Und mir war in dem Moment klar, ich muss so ein Ding haben und zwar kein aufgemotztes, sondern eins, was so aussieht wie in diesem Film. Und da bin ich durch die ganzen Automobilclubs in ganz Deutschland durch.
Ja.
Und habe auch einen gefunden, aber damals hat es dann irgendwie doch nicht geklappt, weil er irgendwie 300 Euro haben wollte oder so.
Pass auf, ganz kurz. Eine kleine Anekdote zu dieser Szene. Also erstmal war es so, dass in Wirklichkeit wurde diese Szene.
Vielleicht könnten wir die Leute, die das noch nicht gesehen haben, worum geht es in der Szene? Lieber Ben, worum geht es in dieser Szene? Damit die Leute das vor Augen haben. Was passiert dort?
Im Grunde genommen, die Leute sich vorstellen? John Cusack fährt mit seinem, ein Malibu?
Ja.
Okay, fährt mit seinem Auto dahin und stellt sich unter das Fenster seine Angebeteten, obwohl ich nicht mehr weiß, das war irgendwie sowas, ich weiß nicht, wer die Schauspielerin war.
Ja, weiß ich.
Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß nicht, wer die Schauspielerin war, aber er stellt sich unter ihr Fenster und er steht neben dem Wagen, er steht nicht auf dem Wagen, weil ich hatte so oft im Kopf, dass er auf der Motorhaube steht, aber das stimmt nicht.
Er steht vor der Motorhaube.
Steht vor der Motorhaube und haut den Song raus. Sie liegt auf dem Bett und dann hört sie das und geht zum Fenster und ja.
Und haut den Song raus, er hat einen Ghetto-Blaster, diese 80er Jahre Ghetto-Blaster, diese fetten silbernen Dinge.
Die, und die hält er über seinen, mit noch mit hochge,
hochgereckten Armen. Ja. Ja.
Und pass auf, die haben Fishbone. A Question of Love von Fishbone lief in Wirklichkeit und haben sich die Szene angeguckt und haben es dann ersetzt in der Vertonung durch Peter Gabriel's In Your Eyes. Also es war nicht original der Song, aber war trotzdem die bessere Entscheidung, alles super. Aber ich wollte ja ganz kurz was erzählen, und zwar, es gibt, du weißt ja, ich bin ja auf so einem Synthwave-Ding und viele von uns, die diese ganze Synthwave-Musik lieben, machen das ja, weil sie die 80er so lieben. Und es gibt eine Band, die sehr verbreitet jetzt Synthwave-mäßig ist, und diese Band heißt Gunship. Und diese Band, die haben einen Song gemacht, der heißt When You Grow Up, Your Heart Dies. Und When You Grow Up, Your Heart Dies ist eine Zeile aus dem Breakfast Club. Und zwar sagt Ally Sheedy nämlich, die muss dann weinen, weil sie darüber nachdenkt, und sie sagt, When You Grow Up, Your Heart Dies. Und dann sagt einer von den Jungs, Who cares? Und sie sagt, I care. Und fängt dann an zu weinen. Und dieser Song, da haben sie alle Fans gebeten, eine Lieblingsszene aus den 80ern zu nehmen, aus irgendeinem 80er-Film. Mhm. Und die sollt ihr dann mit dem Handy filmen oder irgendwie, die sollt ihr dann nachstellen. Und klar, ihr müsst natürlich dann unseren Song irgendwie singen, damit sie das aneinander schneiden können. Und was glaubst du denn, was da passiert ist? Da haben, erstmal total geil, ganz viele Leute, wo ich nicht drauf gekommen wäre, haben sich wie McLean in Die Hard in so einen Lüftungsschacht gelegt und haben dann Feuerzeug angemacht und da gesungen. Aber die Szene, die am meisten vertreten war von allen Fans, war die Teen Lover Szene, Say Anything Szene, und alle haben sich dahingestellt, und das ist ein, ich schwöre dir, das ist so schön, dieses Video zu sehen, also natürlich nur mit dem der 80er Knowledge, die wir jetzt hier haben und auf den Tisch legen können, aber das zu sehen, wie viele Leute, ja, also wie viel das Herz bei von so vielen Leuten an diesen Szenen hängt. Und diese ganzen 80er-Jahres-Szenen, die da hintereinander geschnitten mit diesem Video. Also wenn du mal kannst, auf YouTube einfach mal eingeben, Gunship, was habe ich gerade gesagt? When you grow up, your heart dies. Yeah. Und es ist, das einmal durchzugucken, das ist wunderschöne Szenen. Und natürlich gar ganz laienhaft gefilmt, immer so mit dem Handy oder mit einer Kamera, aber ich I dare you, alle Szenen zu erkennen, die Leute da spielen. Das wäre auf jeden Fall eine lustige Sache.
Es gibt bei YouTube auch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber damals war das zumindest online, Interviewer, die besonders keck sein wollen und John Cusack so einen Ghetto-Blaster in die Hand drücken.
Und er soll,
ob er sich daran erinnern kann, und er ist einfach nur komplett pisst, weil er das nicht mehr hören und sehen kann.
Aber er ist, er gehört zu den Guten, also wirklich nie abgehoben. Ich finde, John Cusack hat es immer sehr sympathisch durch unser Popkulturleben geschafft. Mhm.
Total.
Also kein.
Ja, Cameron Crowe, auf jeden Fall Legende irgendwie. Und ich, ohne Almost Famous wäre nichts passiert von meinen letzten 10 Jahren, auf jeden Fall.
Also ja, nein. Almost Famous, keine Frage. Wunderbar.
Das Cover von Almost Famous, aufgenommen von dem Rockfotografen Neil Preston, von Kate Hudson, war das erste Bild in meinem Moodordner für diese Bob Sala-Geschichte. Also ich dachte am Anfang erst, dass ich mit Bands mitreisen möchte, und habe besoffene E-Mails geschrieben an Bands. Ich habe mir den Rolling Stone gekauft, ein 6er-Pack Bier, und habe besoffene E-Mails geschrieben an irgendwelche Plattenfirmen, dass ich mit auf Tour muss. Das hat medium funktioniert. Vor allen Dingen, da mein Portfolio aus Konzertfotos für das Westfalenblatt in Paderborn bestand. Aber ich habe dann gedacht, okay, ich mache vielleicht die andere Seite. Musikfans, irgendwie dieses ganze Band-Aid-Ding, Und dann war natürlich Almost Famous die Geschichte eines, oder die autobiografische Geschichte des Regisseurs Cameron Crowe, wie er, als er irgendwie 15, 16 war, mit dem Rolling Stone und der Band, damals die Allman Brothers Band im Film, heißen die Stillwater, auf Tour geht, im Tourbus mitreist und dieses ganze Leben der 70er und der Endwelle der Rock'n'Roll-Geschichte dort irgendwie Anfang der 70er noch mit aufnimmt, wo der Zug eigentlich auch schon abgefahren ist und die Leute noch so diese Welle zu Ende reiten. 72, 73, wo dann sowas wie Alice Cooper eher dann rausgekommen ist. Und dieser Junge, der dort so Coming-of-Age-Movie seine erste Verliebtheit spürt und auch Schreiber natürlich ist im Grunde und einfach schreiben möchte und gut schreibt, auch einen Mentor hat in dem Film, der gespielt wird von Philip Seymour Hoffman, Lester Banks. Lester Banks, einer meiner absoluten Lieblings-Rock-Journalisten. Da gibt es richtig geile Bände auch in der Edition Tiamat irgendwie. Also der ganze Film hat so viel drin, dass ich einfach immer geflasht war. Und der basierte auf der Geschichte von Cameron Crowe, mit dem das wirklich passiert ist in den 70ern. Aber, und das wird in dem Film nicht erzählt, er ist dort auch unterwegs gewesen mit Neil Preston. Und Neil Preston ist der Fotograf gewesen vom Rolling Stone, war ein bisschen älter und war derjenige, der dann nicht Nein gesagt hat zu den ganzen Drogen, die da angeboten wurden, auch dem Kleinen angeboten wurden. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen die Geschichte von den beiden, die immer noch sehr gut befreundet sind. Und ich hatte dann jetzt auch in den letzten Jahren das Glück, Neil kennenlernen zu dürfen und mich mit ihm ein bisschen anzufreunden und ihn auch zu besuchen in Los Angeles und in Las Vegas vor ein paar Jahren. Und und da kam dann auch noch eine meiner eigentlich vielleicht die schönste Geschichte, die die letzten 10 Jahre und dieses ganze Bob Sala-Ding ergeben haben, war dann, dass ich eine E-Mail bekommen habe, ob ich denn sitzen würde. Da würde gleich eine Datei noch nachkommen. Und das war, ich kannte Neil Preston dadurch, dass ich seine Ausstellungsorganisatorin, die kommt aus Paderborn tatsächlich. Das ist eine Firma aus Paderborn, Light Power Collection, die ganzen Ausstellungen weltweit organisieren. Die habe ich auf einer kreativen Veranstaltung in Paderborn kennengelernt. Die stand vor mir, also so ein paar Leute meinten, naja, du musst mal Julia kennenlernen. Stand sie vor mir und sie meinte, ja, was machst du? Ich bin Fotograf. Ach cool, ich organisiere Ausstellungen für Fotografen. Und er meinte, ja, für wen denn kennt man die? Und sie meinte dann so, ja, ist eigentlich nur einer, der heißt Neil Preston, aber den kennt hier keiner. Und dann ist mir kurz alles aus dem Gesicht gefallen. Dann habe ich ihn kennengelernt. Er war 2 Wochen später, hatte er eine Ausstellung in Deutschland. Und als er dann gelandet war, hat Julia gesagt, hey, wir gehen gerne noch was essen, hast du Bock mitzukommen? Und dann habe ich da einen Abend in Paderborn mit ihm verbracht und mit ihm gegessen und getrunken bis nachts in so einem Steakhouse dort. Und habe ihn ein Jahr später für das Vinyl Stories Magazin in Los Angeles besucht und in Las Vegas tatsächlich. Ich war in Los Angeles in seinem Archiv mit ihm, wo die ganzen Negative von ihm eingelagert sind, Kisten um Kisten. Und das war, ist immer noch eine der geilsten Sachen für mich. Und dann kam ein Buch von ihm raus, 2 Monate später oder 3 Monate später. Und es gab in New York so die Buchpräsentation und das war so die Lebensgeschichte auch von Neil so ein bisschen, auch in Fotos mit Geschichten dabei. Und bei dieser Veranstaltung war Cameron Crowe, sein bester Freund, natürlich auch dabei. Und die beiden haben das zusammen da in so einem Barnes & Nobles gemacht und Julia Kalani war auch dabei und die hat mir dann am nächsten Morgen eine Datei geschickt, ein Video, wo man erst Neil so sieht und Neil dann sagt, hey Marvin, I got a little surprise for you and welcome Cameron. Und dann kommt Cameron vor die Kamera und fängt so an zu quatschen. Hey Marvin, I heard you loved Almost Famous, you loved the movie. You didn't tell me, you told Neil, didn't tell me. Und dann ist das so ein 3 Minuten Video, wo sie sich darüber freuen, dass mir der Film so gefällt. Und dann machen sie ein Filmquiz für mich, ob ich denn auch wirklich Hintergrundwissen habe über diesen Film. Und stellen abwechselnd Trivia-Fragen zu Almost Famous. Und das ist, glaube ich, der wertvollste Besitz, den ich habe, diese Datei.
Verrückt. Ja, schön. Ja, sehr schön.
Und mein Monolog Ende.
Nee, sehr gut. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das für dich aber auch. Ich hoffe, du hast es ein paar Mal gesichert, nicht nur
auf einer Festplatte. Das ist wieder ein Problem, was ich im Moment auch wieder habe. Mir wurden ja Sachen geklaut und da war eine Festplatte dabei, die ich jetzt...
Ja, aber dann lass es doch, pass auf, dann würde ich nämlich Steven Spielberg gar nicht hinterher jagen. Ich glaube, der braucht gar nicht mein Praise. Den Praise hat er hoffentlich von all den anderen Menschen, dass ich ihn einfach für immer noch den kongenialsten Regisseur halte, der die größte Bandbreite an Menschenalter versteht. Der kann so gut Kinder und so gut Frauen, der kann sich überall so gut rein versetzen und legen, dass der immer einen Platz in meinem Herzen haben wird. Ich muss gerade aufstoßen. Aber dann pass auf, dann ist doch super. Lass es doch mal mit unserem gemeinsamen Cameron Crowe die Liste beenden. Mhm. Mit Almost Famous.
Das tun wir. Auf jeden Fall. Vielleicht dürfte ich sogar noch, ich bin jetzt mal kurz sehr eigensinnig, ja. Vielleicht dürfte ich kurz noch mal einen kleinen Pitch loswerden.
Unbedingt.
Und zwar bin ich damals ja für die Vinyl Stories dort gewesen und habe auch eine Geschichte über Shep Gordon und Alice Cooper gemacht, bin nach Maui geflogen und die Geschichte war in der dritten Ausgabe der Vinyl Stories. Und die Neil Preston Story sollte eigentlich die Cover-Story der vierten Ausgabe werden. Und dann hat der Edelverlag in Hamburg dieses Magazin eingestampft. Oh. Und ich bin auf dieser Geschichte hängen geblieben und habe es danach immer wieder versucht, das unterzubekommen. Es wäre beinahe in der FAZ Quarterly gelandet, aber immer wenn es dann kurz davor geht, ist Neil Preston als Typ einfach für die Leute eine zu unbekannte Person, mhm. weil sie nur in Relevanz mit seinen Fotos und er hat ja einige der berühmtesten Rockfotos der Welt einfach gemacht, von Led Zeppelin, der war der offizielle Tourfotograf von Led Zeppelin, dieses Bild, was man von Freddie Mercury in Wembley kennt, was sogar ein Emoji ist, das hat er geschossen. Also es ist eigentlich eine geile Story und ich habe Stunden Interviewmaterial in seinem Keller in Los Angeles, in Las Vegas, in seinem Penthouse, in dem Elvis Hotel haben wir gefrühstückt. Ich habe Material ohne Ende und auch Fotos genug und könnte immer noch eine sehr, 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 sehr geile Story daraus machen für mögliche Magazine, Online-Magazine. Ich weiß nicht, vielleicht hört ja irgendjemand zu und hat eine Idee oder kennt jemanden, den er mir irgendwie weiterempfehlen möchte, wo das irgendwie reinpassen möchte. Nicht unbedingt eine Lokalzeitung oder so, schon was, weil es war echt Aufwand damals und ich habe immer noch ein sehr schlechtes Gewissen, dass ich bei der ganzen Zeit, die er sich für mich genommen hat, dort diese zwei Tage, ihm keine Geschichte präsentieren konnte, dann am Ende, so, weißt du? Und die Scheiße
ist total. Sag mal, gibt es denn aber sowas, also was ich an deiner Stelle auf jeden Fall machen würde, ist ja, ich meine, spätestens wenn der Typ stirbt, wird es ja wohl von den großen Musikmagazinen eine Story, einen Aufhänger, irgendwas geben sollen. Und du bist natürlich immer der Schnellste, der es natürlich schon geschrieben hat. Hm. Spätestens das oder wenn es noch mal, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Geburtstage.
Ja, ich weiß, aber das ist, ehrlich gesagt, würde ich ihm das gerne schicken. Ich hätte gerne diesen Moment noch, diese Auflösung.
Ja, total, total. Ja, also Leute, kramt doch mal in eurer Erinnerung rum, in eurer Freundesliste, wenn jemand ein schönes, gutes, kredibles Music Magazine, eine Show, eine Dings ums irgendwas hat, am liebsten natürlich gedruckt und nicht online, dann denkt doch mal an Bob. Und schreibt ihn doch mal an.
Ja, oder? Das wäre toll.
Ja, das finde ich.
Hey, wir sind doch wieder bei unseren anderthalb Stunden. Läuft ja, wieder.
Ah, ja. Oh, mein Lieber. Hör mal, jetzt muss ich aber meine Stimme ausruhen. Ich hoffe, dass wir uns noch mal hören. Mhm. Spätestens nach den Feiertagen. Vielleicht fällt uns eine kleine Silvester-Session ein. Ja, oder so. Vielleicht. Und ja, auf jeden Fall, wir hören ganz bald einfach und dann teilen wir es der Welt mit.
Ja, euch schöne Tage. Ich fahre morgen in die Heimat und ja, bis bald. Ich freue mich.
Bob, ich freue mich auch, mein Lieber. Also, bis die Tage.
Jo, bis dann. Ciao.
Ciao, Bob.
Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.